Wie ihr gemerkt habt, wir sind jetzt wieder im Römerbrief gelandet. Und ich habe jetzt das Vorrecht, möchte ich fast sagen, die Einleitung zum letzten Abschnitt vom Römerbrief zu machen. Ihr erinnert euch vielleicht, hoffentlich, die ersten Kapitel waren so richtig Lehre, Aussagen der Bibel über Gottes Wahrheiten. Der Mensch ist verloren, der Mensch ist sündig, aber Jesus bringt Vergebung. Die Gnade, die uns errettet, ein Leben im Geist, dass Befreiung möglich ist. Und dann der lange Abschnitt über das Volk Israel, der für uns heute, gerade heute, von großer Bedeutung ist. Und jetzt kommt Paulus zur Praxis, ganz praktisch. Und darum ist es mir ja wirklich eine Freude, jetzt so auf das Praktische anzufangen, weil ich glaube, wir brauchen das. Wir sind oft so verkopft, ja. Wissen manches, aber tun so wenig. Wir beginnen mit Kapitel 12 und ich habe nur zwei Verse und das ist angenehm, aber die haben es in sich. Und ich werde jetzt diese zwei Verse in drei Übersetzungen vorlesen und wenn ihr eure Bibeln dazu nehmt, es ist ganz hilfreich, wirklich das in mehreren Übersetzungen anzuschauen, damit man es besser versteht. Und ich beginne mit der alten, schwerfälligen Elberfeld-Übersetzung. Die Luther-Übersetzung klingt ganz ähnlich. Und da steht in Römer 12, 1 bis 2: Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ich gebe zu, und da werdet ihr mir auch wahrscheinlich zustimmen, das klingt ein bisschen kompliziert, ein bisschen altmodisch, die Sprache ist nicht mehr unsere Sprache. Drum habe ich jetzt die neue Genfer Übersetzung noch dazu genommen. Und da steht: Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, was Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Und noch eine moderne Übersetzung, die neue evangelistische: Weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, Geschwister, ermahne ich euch nun, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude, das ist der wahre Gottesdienst. Richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Ihr merkt schon, Es sind doch ziemlich herausfordernde Sätze, die Paulus hier sagt. Und bevor wir uns mit dieser Ermahnung zu einer christlichen Ethik beschäftigen, möchte ich zwei prinzipielle Fragen stellen. Die eine Frage ist, welche Bedeutung haben eigentlich diese sogenannten guten Werke? Ist eine christliche Ethik, also ein Leben nach christlichen Maßstäben, überhaupt im Hinblick auf die Gnade wichtig? Wir sind ja aus Gnade errettet. Das hat Paulus uns so lange und breit dargelegt. Ist es dann überhaupt wichtig, wie wir leben? Und die zweite Frage ist vielleicht noch provokanter. Woher hat Paulus das Recht, Menschen zu ermahnen, die er gar nicht kennt? Weil die Römer, die Christen in Rom, die hat Paulus vermutlich nicht persönlich gekannt. Er war ja zu der Zeit noch nicht in Rom. Wir haben letzten Sonntag gehört, wie er am Ende der Apostelgeschichte als Gefangener in Rom gelandet ist und endlich die Geschwister in Rom sehen konnte. Zwar als Gefangener und unter Hausarrest, aber er durfte Gemeinschaft mit ihnen haben. Das, was er, wir werden das ja auch lesen noch im Römerbrief, was er so sehnsüchtig erwartet hat. Aber woher nimmt Paulus das Recht, Menschen in ihrem privaten Lebensstil zu ermahnen und sich in das einzumischen? Und diese Frage ist ja auch für uns immer wieder wichtig. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, du pass auf, ich glaube, du verhältst dich da nicht richtig. Die erste Reaktion ist, bei mir zumindest, was geht dich das an? Was geht es dich an, wie ich lebe? Das ist unsere heutige allgemeine Einstellung. Wir sind autonome Persönlichkeiten und es hat niemand was von außen da hineinzureden, oder? Diese prinzipiellen Fragen am Anfang von einer langen Reihe von Ermahnungen. Wie gehen wir damit um? Ich denke, dass der erste Vers uns da helfen kann. Es kommt nämlich in diesem Vers ein Wort vor, in allen Übersetzungen, wenn ihr es gemerkt habt, ähnlich, nämlich die Erbarmungen Gottes. Erbarmungen oder die Barmherzigkeit, sagt Luther, Erbarmen, sagen Neue Genfer Übersetzung, Neue Evangelistische Übersetzung, Gottes Erbarmen, sein Mitleid, seine Gnade, seine Vergebung, die sind die Voraussetzung für gute Werke und nicht umgekehrt. Nicht weil wir gute Werke tun, nicht weil wir so brav leben, werden wir errettet, sondern weil wir leben brav nach Gottes Willen sozusagen, weil wir errettet sind. Das ist ein ganz gewaltiger Unterschied. Bitte, tun wir das nicht vertauschen. Es ist Gottes Gnade, die uns rettet, aber unsere natürliche und selbstverständliche Antwort auf diese Gnade, auf diese Errettung ist Dankbarkeit und die Absicht, Gottes Willen zu leben. Wir wollen nach Gottes Willen leben, weil er uns errettet und erlöst hat. Nicht weil wir Gottes Willen tun, werden wir errettet und erlöst, sondern weil wir erlöst und errettet sind, wollen wir Gottes Willen tun. Das ist die Basis für alle Ermahnungen, für alle Aufforderungen, für Gebote, kann man ja auch sagen, die jetzt folgen. Es ist nicht, damit wir gerettet werden, sondern weil wir gerettet sind. Und weil wir gerettet sind, haben wir auch die Fähigkeit und die Kraft, so zu leben. Und das Zweite, zur zweiten Frage, zum Ermahnen. Dieses Wort ist uns ja schon oft begegnet, oder? Ihr könnt euch erinnern, es hat das einmal, glaube ich, den Begriff geprägt, dass Ermahnung und Ermutigung das gleiche Wort sind. Und wir könnten eigentlich sagen Ermahnmutigung. Paulus verwendet das Wort sehr oft und er meint nicht nur, sage ich, eine strenge Ermahnung, sondern auch das Trösten, die Ermutigung, die Zusprache, das Anflehen, ja sogar eine innige Bitte kann dieses Wort bedeuten. Parakaleo, für die, die es sich mal merken wollen, ich ermahne euch und das heißt, ich umarme dich und nicht, ich hebe den Zeigefinger. Gott ermahnmutigt uns, Paulus ermahnmutigt uns, indem er uns umarmt und nicht indem er mit den Zeigefinger erhebt oder mit dem Zeigefinger auf irgendjemanden zeigt. Er zeigt auf Gott und umarmt uns. Und auffallend ist, dass Paulus, wenn er dieses Ermahnen, dieses Wort verwendet, zumindest im Römerbrief immer einen Zusatz dazu gibt. Er sagt, Brüder, und wir dürfen getrost Geschwister sagen, er stellt sich in eine Familie und er sagt, Geschwister, wir sind Geschwister und deshalb habe ich nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, ermahnmutigen, jemanden zu trösten und zurechtzubringen. Paulus bezeichnet sich als Bruder und Schwester und deshalb ist er auf einer Ebene, nicht von oben herab. Es ist nicht so gut, dass wir vom Optischen her, dass die Kanzel höher steht. Ja? Es ist gut für die Akustik. Aber wir sind auf einer Ebene und wir sollen einander ermahnmutigen. Und diese Einstellung ist die Grundlage für alles, was Paulus nachher sagt. Und das sollte auch bei uns so sein. Jesus sagt, wenn du deinen Bruder sündigen siehst, so geh hin und überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Und wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Jesus fordert uns auf dazu. Habt Acht auf euch selbst. Wenn dein Bruder sündigt, weise ihn zurecht, sagt Jesus noch einmal. Und Paulus sagt zu den Ältesten in Ephesus, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Es ist ein Gebot, dass wir einander ermahnmutigen. Und die auferbauende Ermahnung und Korrektur in einer liebevollen Beziehung ist der beste Boden für geistliches Wachstum. Wir brauchen einander, damit wir geistlich wachsen können. Wir brauchen Ermahnmutiger. So viel ist eigentlich die allgemeine Vorbetrachtung. Ermahnung und Ethik. Ja, es baut auf Erbarmen Gottes auf, nicht auf unsere Leistung. Die Rettung kommt aus der Vergebung, die aus Gnade geschieht. Aber unser Leben ist die Antwort drauf. Und wir brauchen einander in der Ermahnung. Der erste Teil der Ermahnung bezieht sich auf den Körper. Elberfelder sagt, gebt eure Leiber hin als Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Leiber Körper, der Körper mit all seinen Eigenschaften, aber auch mit seinen Mängeln, der Körper mit seinen Auswirkungen, Äußerungen. Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass für die Römer und die Griechen, zumindest für die Gebildeten damals, für die Heiden, der Körper eigentlich etwas Negatives war. Platon hat gesagt, das Gefängnis der Seele ist der Körper. Der Leib ist etwas Negatives. Der Leib ist das Gefängnis für unseren Geist. Und wir müssen uns frei machen davon, wir müssen drüber hinaus. Es gab eigentlich die Tendenz, dass man alles Körperliche vernachlässigt oder sich nicht, dass es belanglos ist. Und ich denke, dass das auch in unserem christlichen und evangelikalen Umfeld heute nicht so selten ist. Wir haben auch körperfeindliche, leibfeindliche Einstellung. Oft. Alles Fleischliche wird als sündig und schlecht betrachtet. Und am besten ist es, man redet und denkt gar nicht darüber nach. Bezeichnenderweise fordern wir die Menschen oft auf, ihr Herz Jesus zu geben. Im letzten Lied übrigens auch. Ja. Gib ihm das Herz oder ich gebe dir mein Herz. Ja. Aber wir sagen kaum, gib deinen Leib Jesus. Aber Paulus sagt hier das Gegenteil. Du sollst deinen Leib und dein Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer geben. Also das Äußere, das, was man angreifen kann, ist jetzt mal angesprochen. Und dann steht dabei ein wohlgefälliges Opfer. Der Gedanke, dass mein Körper, mein Leib Gott wohlgefällig sein kann, liegt mir eigentlich ferne. Ich meine, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man ist eigentlich oft unzufrieden mit sich, oder? Mit seinem Äußeren. Der eine fühlt sich zu blatt, also zu dick, der nächste zu dünn, der eine hat zu kurze Beine, der andere zu lange Beine und die Nase ist krumm und so weiter. Wir sind sehr oft unzufrieden mit uns, mit unserem Körper. Und wie geht es mit den Bewegchen? Also wenn ich in der Früh aufstehe, es tut manchmal das Kreuz weh und so, denke mir, das will Gott auch haben. Und die wirklichen Krankheiten, da möchte ich mich jetzt nicht lustig machen, ja, das auch wohlgefällig, Gott wohlgefällig. Trotz unserer körperlichen Unzulänglichkeiten dürfen wir annehmen, dass Gott uns gut gemacht hat. Siehe, es ist alles gut, sehr gut, hat er nach der Schöpfung gesagt. Der Mensch ist von Gott wunderbar geformt und auch du bist, so wie du bist, von Gott gut gemacht. Und er hat es gut mit dir gemeint, auch wenn vielleicht manchmal schwere Dinge auf dir lasten. Und ich möchte nur was sagen, auch in diesem scheinbar verkrüppelten Körper können wir Gott dienen. Mit jedem verkrüppelten Körper. Es ist Gottes Dienst, weil wir haben ja gerade auch gelesen, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Also, wir dürfen eine positive Einstellung zu unserem Körper gewinnen und ihn aber auch im positiven Sinn Gott weihen. Und dazu kommt es später noch. Für die Juden war dieser Begriff lebendiges Opfer ein anstößiger, weil das Opfer, das sie gebracht haben, war tot. Ja? Ich meine, es hat das Opfertier zuerst gelebt, wurde dann getötet und dann Gott als Opfer dargebracht. Und das lebendige Opfer ist also für einen Juden was Paradoxes, das Unsinniges, das gibt es nicht. Der Tod des Opfertiers war sozusagen stellvertretend für den Tod, den der opfert, verdient hätte. Oder auch wenn der Priester das dargebracht hat für das ganze Volk. Ja? Aber wie soll ein lebendiges Opfer aussehen? Ein Jude muss sich denken, was verstehe ich nicht. Ja? Selbst die Christen, die die Paulusbrief schon gut studiert haben, oder vielleicht den Hebräerbrief kennen, ja, die denken sich, was soll das? Wir haben ja schon ein Opfer, das für uns gebracht worden ist, Jesus Christus, das einmal für uns geschehene Opfer, und der ist wirklich gestorben für uns, aber er ist wieder auferstanden. Insofern ist er dann doch ein lebendiges Opfer. Aber dieses einmalige Opfer rettet uns ein für alle Mal. Und wir brauchen nicht ein neuerliches Opfer jeden Sonntag oder zu allen heiligen Zeiten und so weiter. Auch für die war das ein bisschen ein schwierig. Was soll dieses Opfer? Wir geben uns zurück, möchte ich sagen. Wir geben das, was Gott uns gegeben hat, ihm wieder zurück. Das sei euer vernünftig heißt eigentlich logisch, Logikos steht dort, logischer Gottesdienst, oder auch geistlich kann man sagen. Das ist die natürliche und rationale Antwort auf das, was Gott für uns getan hat. Wir geben uns ihm zurück. Und wir beginnen mit dem Äußeren, mit dem Körper. Und was heißt es praktisch? Keine leibfeindliche Einstellung, darüber habe ich schon gesprochen. Ich möchte aber ergänzen, auch kein Körperkult. Das, was heute zumindest in der Welt herrscht, ist Körperkult. Ja? Und das macht uns ja so viele Probleme, weil der perfekte Körper wird uns überall präsentiert, Sixpack und so, ja. Und da kriege ich völlige Minderwertigkeitskomplexe. Also das ist genauso falsch. Aber wir brauchen eine positive Einstellung auch zu unserem Körper. Und es ist der Körper ein Gott wohlgefälliges Opfer. Es soll ihm die Ehre geben. Ganz egal, mit welchen körperlichen Makeln wir behaftet sind. Wir können Gott dienen. Das ist unser vernünftiger Gottesdienst. Es ist ein lebendiges Opfer. Es ist Leben drinnen. Es ist ein vernünftiger Gottesdienst. Praktisch haben wir eine positive Einstellung zu unserem Körper, so wie ihn Gott gemacht hat. Was tue ich, damit mein Körper gottesdienstfähig wird oder bleibt? Ich glaube, wir haben als Christen auch eine gewisse Verantwortung. Ich sage jetzt mal einfach, den Körper, der ja auch der Tempel des Heiligen Geistes ist, auch von Paulus geprägter Begriff, diesen Körper so zu pflegen, dass er würdig ist für Gott. Also da geht es jetzt um körperliche Ertüchtigung, da geht es auch darum, dass ich nicht ungesund lebe, da geht es darum, dass ich nicht süchte, meinen Körper zerstören lassen. Übrigens gibt es genauso viele Süchte, die den Geist zerstören. Ja? Aber ich frage mal, was tun wir, damit wir gesund leben? ich bin jetzt nicht hier da, um euch irgendwelche Gesundheitstipps zu geben oder Fitnesstipps und so weiter, aber das ist auch eine Frage, die wir Christen uns stellen müssen. Es ist nicht egal, wie du mit deinem Körper umgehst. Und gerade die Frage der Zerstörung unseres von Gott geschaffenen Lebens, also des Körpers, durch Süchte, müssen wir uns immer wieder fragen. Und damit meine ich jetzt nicht nur Nikotin oder Alkohol, auch das viele Essen, ja, ist für mich ein Thema. Ich esse sehr gern und gut, sehr gern gut und viel, aber auch das kann meinen Körper zerstören. Also ein bisschen über diese Dinge auch nachzudenken. Eine kurze Warnung noch, bitte, wir dürfen unseren Körper nicht zum Götzen machen, darum geht es mir absolut nicht. Das war die äußere Seite, der Titel war ja der Predigt, das habe ich am Anfang nicht gesagt, Außen und Innen, ganz für Gott. Außen, der physische Gottesdienst. Und jetzt geht es ums Innere. Im zweiten Vers geht es um die innere Einstellung. Werdet nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Es geht um die inneren Werte, um unsere Art, die Art des Denkens, um unsere Einstellung. Der Philosoph René Descartes hat einmal gesagt, ich denke, deshalb bin ich. Ja? Cogito ergo sum, irgendwann haben wir das mal gelernt in der Schule vielleicht, ich denke, deshalb bin ich. Ich möchte es abwandeln und sagen, so wie ich denke, bin ich. Versteht ihr das? Ich bin so, wie ich denke. Und wenn ich schlecht denke, bin ich schlecht. Und das ist nicht jetzt eine... Ja, das geht ganz tief zurück ins Neue Testament. Was hat Jesus gesagt in der Bergpredigt? Nicht nur, wenn du eine Frau verführst, wenn du einen Ehebruch begehst, bist du Sünder, sondern wenn du es denkst, bist du auch schon Sünder. Jesus geht es um die innere Einstellung. Nicht nur um die äußeren Sünden. Die äußeren Sünden, da hat er auch gesagt, zu der Ehebrechung gesagt, sündige hinfort nicht mehr. Er hat das glaub nicht gesagt, das ist egal. Ja? Aber es geht ihm auch um die innere Einstellung. Und darum mussten alle anderen, die Frau verklagen wollten, gehen, weil sie gemerkt haben, sie sind innerlich auch sündig. Die inneren Gedanken sind Jesus genauso wichtig wie die äußeren Handlungen. Ich will nicht sagen, dass es das Gleiche ist, ob ich jetzt über jemanden schlecht denke oder über jemanden schlecht rede oder ihn sogar erwatschen gebe. Ja? Es gibt schon Abstufungen, aber die Wurzel unserer schlechten Taten und Worte ist innen drinnen. Und darum geht es in diesem nächsten Abschnitt, in dieser prinzipiellen Ermahnung. Jesus war es offensichtlich ein ganz großes Anliegen, dass das Innen und das Außen übereinstimmen. Und Scheinheiligkeit, wisst ihr, was ist Scheinheiligkeit? Das hat er so angekreidet und darum sind ja die Pharisäer so, dass auch im Sprachgebrauch der Prototyp für scheinheilige Menschen. Scheinheilige sind Leute, die so tun und so reden, als ob alles gut und gerecht ist. Hätte ich mir jetzt mal. Ja? Leute, die so tun und auch so reden, als ob alles gut und gerecht ist in ihrem Leben. Das stimmt nicht. Auch wir alle haben in uns dunkle Ecken. Und für Jesus ist die Scheinheiligkeit, die Heuchelei ein derart großer Anschluss gewesen, dass er die Pharisäer, die ja wirklich Experten für das waren, massiv angegriffen hat. Was ist nun die Lösung dafür? Wie kann das Innere geändert werden? Und hier kommen wir jetzt zu einem Begriff, der mich einfach begeistert hat. Unser Denken, unsere innere Einstellung muss verwandelt werden, steht da. Ja? So werdet ihr verwandelt. Fast in allen Übersetzungen ist es so gekommen. Und der Begriff heißt Metamorphose. Habt ihr das schon mal irgendwo gehört? Also zumindest in der Schule, oder? Metamorphose. Wo kommt in der Zoologie die Metamorphose vor? Schmetterling. Ist euch übrigens aufgefallen, was auf unserem Monatsprogramm für Bild drauf war, das der Gerhard ausgewählt hat? Ja, wie es erst im Nachhinein kommt, warum? Warum ist da eine Raupe vorn drauf? Habt ihr es gemerkt? Nein? Also schaut es euch an, die ihr es bekommen habt, elektronisch oder ich hab versucht, es sind leider keine da, sonst hätte ich es jetzt hergezeigt. Es ist eine Raupe. Ja? Eine Raupe. Und was steht daneben? Hubert liest vorhin noch einmal was.
Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene.
Okay, aber das Wort verwandelt steht leider nicht dabei, aber es ist der Vers, ja? Es geht um die Verwandlung. Eine Raupe wird zu einem Schmetterling. Was passiert mit der Raupe? Die ist eigentlich nicht mehr. Und trotzdem lebt sie weiter in einem neuen Körper. Oder ein anderes Bild für Metamorphose sind die Kaulquappen. Gell? Zuerst schwimmen sie im Wasser und haben so einen Schwanz und Kiemen. So dass sie wie Fische sind. Und dann werden Dinge, die sie nicht mehr brauchen für ihr zukünftiges Leben als Frosch, werden abgebaut, weggeworfen und neue Dinge wachsen. Das ist Metamorphose. Verwandlung. Und Paulus sagt, er lebt eine Metamorphose, eine Verwandlung. Eine innere Verwandlung. Und das alte Lebewesen, der Mensch, so wie wir leider sind, wird abgebaut, haben wir übrigens heute auch schon gesungen, ja, und etwas Neues entsteht. Ein neues Lebewesen. Im Neuen Testament kommt dieser Begriff noch einmal vor, der Begriff der Metamorphose. Am Berg der Verklärung wurde Jesus vor den Augen der erstaunten Jünger in eine Lichtgestalt verwandelt. Plötzlich war er ganz anders. Das hat auch die Jünger verändert. Und noch einmal, und das ist für mich fast der schönste Zusammenhang für dieses Wort, verwendet Paulus diesen Begriff und ich lese es jetzt vor, 2. Korinther 3, Vers 18. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit Gottes, des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel, in dem wir das Ebenbild des Herrn anschauen. So wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Das war die neue Genfer Übersetzung. Er sagt Umgestaltung, ja, Verwandlung. Im Anschauen der Herrlichkeit Gottes werden wir verwandelt in seine Herrlichkeit. Kann man das so sagen? Es ist etwas ganz, ein grundsätzlich geistliches Prinzip. Gott möchte uns verändern, verwandeln, und es ist möglich. Die Metamorphose hört nicht auf. Es ist ein Prozess. Es ist ein Prozess, es ist nicht eine einmal geschehene Sache. Das ist vielleicht bei der Raupe was anderes. Die ist einmal, da wird sie eingepuppt und dann wird der Schmetterling draus. Bei uns ist es ein Prozess, weil wir sind noch immer halber Raupe und halber Schmetterling. Aber es wird einmal die Zeit geben, wo wir ganz Schmetterling sind. Ja. Es ist ein Prozess. Und das drückt sich auch darin aus, dass das Wort, das hier verwendet wird, dieses werdet verwandelt, in einer grammatikalischen Form ist, die einen Prozess beschreibt und nicht einen Zustand, der abgeschlossen ist. Es ist nicht das Ergebnis, sondern ein Prozess. Die Verwandlung ist ein Prozess. Und die Verwandlung geschieht passiv. Also ich kann mich hinstellen und so bemühen, anderer Mensch zu werden, ja, krampfhaft, und es gelingt mir nicht. Es muss passiv geschehen, es passiert von außen. Ah, nicht von außen, von innen. Habe ich mir verredet. Es ist ein passiver Prozess. Unser Charakter, um den geht es ja, ist formbar. Glaubt ihr das? Wie lang ist der Charakter eines Menschen formbar? Und wann ist er besonders gut formbar? Also ich glaube, je jünger ein Mensch ist, desto mehr wird er geformt. Also Kinder werden geformt durch die Eltern, durch die Lehrer, durch die Umwelt und so weiter. Da kommen wir noch drauf. Wenn wir älter werden, werden wir ein bisschen vertrocknet und das Formen wird immer schwieriger. Aber ich glaube, dass es bis zu unserem Lebensende Verformung, Verwandlung, Veränderung in unserem Leben geben kann. Kennt ihr Plastilin? Das habe ich gern gespielt. Ja, das war so, da kannst du was angreifen und... Ne. Ich glaube, ich werde es bald wieder brauchen für meine Enkelkinder, aber Plastilin ist ein formbarer Werkstoff und du kannst daraus etwas machen. Ja? Durch Druck entsteht eine Form. Wir sind alle Plastilin. Manchmal ist es ein bisschen hart geworden, das Plastilin, aber es kann wieder weich werden, indem man es knetet. Und Gott knetet uns manchmal, damit wir wieder formbar werden. Und wenn es hart ist, wenn es schwer ist in unserem Leben, dann ist es die Zeit, wo Gott uns knetet, damit wir formbar sind für ihn. Aber wie geschieht diese Form, diese Veränderung, diese Formung, dass wir geformt werden? Wie wird unser Charakter geprägt? Von außen durch den Zeitgeist. Und das ist der letzte Teil, auf den ich jetzt noch eingehen möchte. Da steht noch vieles im Text drin, aber das ist Zeit nicht gleichförmig dieser Welt. Die Bibel ist voll von Ermahnungen, dass wir uns unterscheiden sollen von unserer Umgebung. Und ich habe eine herausgenommen aus dem 2. Mose, 18, Vers 3, sagt Gott zum Volk: Nach dem Tun des Landes Ägypten, in dem ihr gewohnt habt, sollt ihr nicht tun. Also ihr sollt nicht so leben, wie die Ägypter gelebt haben. Und nach dem Tun des Landes Kanaan, wo ich euch hinbringe, sollt ihr auch nicht tun. Auch so sollt ihr nicht leben. Und dann gibt ihnen das Gesetz, die Vorschriften, wie Gott sich das vorstellt. Seid anders. ihr richtet euch nicht nach dem, wie die Welt die Sache betrachtet. Lebt nicht so wie die Welt. Schwimmt gegen den Strom, könnte man auch sagen. Seid anders. Wir haben einmal als Kinder oder in der Kinderstunde gesagt, sei ein lebendiger Fisch, schwimme gegen den Strom. Kennt ihr vielleicht, ja? Wir müssen gegen den Strom schwimmen. Es gibt einen schönen Spruch, den möchte ich da zitieren. Wir sollen nicht wie ein Chamäleon sein, welches die Farbe seiner Umgebung annimmt. Ja, wir sollen uns nicht immer der Umgebung anpassen. Was ist die richtige Konsequenz daraus, wenn wir an die vielen Eindrücke und Einflüsse auf unser Leben denken, die uns formen von außen? Ja? Was können wir machen, damit das nicht passiert? Wir könnten christliche Einsiedler werden, ja? Irgendwo ganz allein, damit wir keinen Kontakt zur Außenwelt haben. Funktioniert erstens nicht. Und zweitens glaube ich auch nicht, dass das wirklich unsere Aufgabe ist. Mag sein, dass das manche wirklich als ihre Berufung sehen, aber wir sollen ja in der Welt Salz und Licht sein und nicht uns aus der Welt herausnehmen, irgendwo in eine heilige Umgebung oder in ein Kloster, sondern wir sollen in der Welt leben, aber halt nicht von der Welt sein. Wir sollen die Welt prägen und uns nicht von der Welt prägen lassen. Und ich komme jetzt zu einem Bild, das mir gekommen ist, erst am Freitag, wie man sich unser Leben, unseren Charakter vorstellen könnte. Ich habe euch da hier einen Ball mitgebracht. Der ist aber ziemlich unbrauchbar. Also mit dem kann man nicht kicken. Gell? Da ist nichts drinnen oder nicht genug drinnen. Und der ist formbar von außen. Ja? Da kann der Zeitgeist kommen und eindrücken. Er ist verwortakelt, sagen wir mal. Also er ist verformt. So sind wir. Wir müssen dem etwas entgegensetzen, dem, was von außen kommt. Ich habe eine Luftpumpe mit. Jetzt brauche ich vielleicht Hilfe. Robert, du pumpst. Das ist das Schwerere. Das ist wirklich schwer.
Ich glaube, jetzt passt es. Ist gut.
Jetzt geht's. Jetzt lebt er. Ja? Okay. Darfst du behalten. Wir müssen dem Druck von außen, in dem wir stehen, wir können uns dem nicht entziehen. Ja? Wir müssen dem was entgegensetzen. Und das ist, ich sage jetzt mal, positiver Druck von innen. Wie können wir dem von innen her erneuert werden? Ich glaube, wir müssen uns einfach füllen lassen. Ich kann natürlich schon zuerst einmal fragen, was tue ich, damit ich nicht so viel Druck von außen habe? Ja, das möchte ich schon auch. Also wir können uns schon fragen, welche negativen Einflüsse auf mein Denken ich zulasse. Welche Filme konsumiere ich? Welche Bücher lese ich? Wie viel Zeit verbringe ich mit Schrott, den es gibt in dieser Welt? Ich meine, ich habe früher, für mich war das immer eine Herausforderung und ist es auch heute noch, dass ich, wenn ich Filme sehe, dass die mich so lange beschäftigen, weil ich ein visueller Typ bin, dass ich eigentlich dadurch belastet werde. Es druckt mir von außen ein und ich muss immer wieder an das denken. Und das ist nicht gut. Darum ist es besser, wenn ich das nicht so viel tue. Es gibt sicher gute Filme, es gibt sicher wertvolle Literatur, die nicht christlich ist, aber ich muss immer abwägen, wie viel investiere ich, aber wie viel Druck lasse ich von außen zu, nicht, also Druck der Welt, ja, sodass ich von außen eingedrückt werde, und was kann ich dem entgegensetzen? Ich möchte jetzt einfach ein paar Sachen ansprechen, die ich selber nicht so wirklich begriffen habe bisher, aber ich habe es jetzt mehrmals gehört auch und auch gelesen, dass was gerade auf die Jugend heute an Einflüssen einströmt, der unglaublich ist. Ja? Wie viele Kurzvideos schaut man sich an? Ich frage euch das einfach nochmal. Wie viele Kurzvideos mit fragwürdigen Selbstdarstellungen von irgendwelchen Pubertären, die glauben, sie müssen sich jetzt präsentieren? Ich meine, was sich da abspielt, ich habe nicht viel Einblick, aber es ist schlimm. Oder Gewaltexzesse. Was gibt es für schreckliche Videospiele oder Filme oder auch Szenen, die im Internet verbreitet werden, die sich jeder 12-Jährige oder 8-Jährige am Handy anschauen kann? Lassen wir das wirklich in uns hinein? Lasst ihr euch das wirklich über euch ergehen und über eure Kinder? Oder Sexszenen? Schauen wir uns das an? Weg damit. Beschimpfungen. Beteiligen wir uns an diesen Beschimpfungen, die da kursieren? Ich meine, die Menschen sind einfach hemmungslos geworden, wie sie schimpfen im Internet. Ohne Hemmung. Aber es geht jetzt weiter. Es geht nicht nur im Internet. Du brauchst eigentlich nur mal die Wahlwerbungen anschauen. Alle, ja, es ist so tief geworden. Also, ich höre schon wieder auf mit den politischen Sachen. Wir müssen sehen, dass so viel von außen kommt, und da müssen wir auch Barrieren ziehen. Ja? Wir dürfen nicht alles von außen zulassen. Aber viel wichtiger, oder genauso wichtig ist es, dass sich in mir Luft, Geist hineinlasse, ja, so wie bei dem Ball, den wir aufgeblasen haben. Gott muss uns erfüllen durch sein Wort und durch seinen Geist. Werdet voll Geistes. Und das Wort des Christus wohne reichlich in euch. Im Anschauen seines Bildes, wenn ich Gemeinschaft mit Jesus habe, dann werde ich verwandelt in sein Bild, in sein Ebenbild. Gemeinschaft mit Gott, allein, in Zweierschaften, in den Familien, in Hauskreisen, in der Gemeinde, mit allen anderen Christen. Das verwandelt uns. Da kommt Formung von innen, Charakterformung in dem Sinn, wie wir es in Römer 12 gelesen haben. Das Wort Gottes konsumieren, möchte ich mal sagen. Gierig essen, studieren, darüber nachdenken, darüber reden. Ja, ich glaube, wir sind herausgefordert, dass wir diese Balance wiederherstellen in unserem Leben. Dass das Gute, das Gott in uns hineingibt, von innen heraus uns mehr prägt, als das, was schlecht von außen auf uns eindrückt. Werdet verwandelt. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, so weit bin ich noch weg von dem Bild, wie du es von mir haben möchtest. Aber du kannst auch mich noch verändern. Und ich danke dir dafür, dass du jeden, solange wir leben, formst, veränderst. veränderst und eine Erneuerung schenkst, die unser ganzes Leben lang anhält und einmal in der Vollendung bei dir sein wird. Ich bitte dich, dass du unsere Gemeinde in diesem Sinn veränderst, geistlich formst und dass wir einander im positiven Sinn ermahnen und ermutigen können, diesen Weg zu gehen. Amen.